Vorlesung. Die heutige Vortragende ist Denise Bergold-Caldwell und ich möchte sie kurz vorstellen. Sie ist Erzieherin, Diplompädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften hier in Marburg und freiberuflich ist sie tätig in der Antidiskriminierungsarbeit. Aktiv ist sie bei ISD, Initiative Schwarze Deutsche, dann in feministischen Zusammenhängen von Women of Color, dann auch bei FE Marburg, der feministischen Plattform Marburg, die vor kurzem online gegangen ist, und in der politischen Bildungsarbeit. Wichtige Arbeitszusammenhänge, Arbeitsschwerpunkte von ihr sind Rassismuskritik, Anti-Bias, Erziehung und Bildung, Schwarzsein in Deutschland und dann die Auswirkungen von Sexismus und Rassismus auf Subjektivierungsprozesse. Erwähnen möchte ich auch eine aktuelle Publikation mit dem Titel Beratung als Macht- und Vorurteilsbewusstes Handlungsgeschehen, eine Perspektive auf differenzmarkierende Subjektivierungsprozesse. Gemeinsam mit Jasmin Scholle wird demnächst erscheinen. Ja, vielen Dank fürs Kommen und für die Teilnahme an der Ringvorlesung und damit möchte ich dir gleich das Wort übergeben.
Ja, ich danke für die Einladung bzw. für die Frage. Genau. Ich komme aus der Erziehungswissenschaft und bin dann in meinem Dissertationsprojekt noch ganz am Anfang. Also das, was ich jetzt hier präsentiere, ist quasi etwas, was ich mit dem ich mich in dem letzten halben Jahr beschäftigt habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt schon irgendwelche Erkenntnisse aus dem Dissertationsprojekt herausgezogen habe, sondern euch quasi, euch und Sie, daran teilhaben lasse, wie ich versuche zu begreifen, wie schwarze Frauen, durchaus mit Sternchen, in Deutschland oder beziehungsweise in einem europäischen Kontext subjektiviert werden. Subjektiviert meint dabei ja etwas zum Subjekt werden und grenzt sich ab von Individuum. Da gehe ich aber nachher noch mal gerne drauf ein oder wir können da auch in der Diskussion noch mal drüber sprechen. Okay, ich muss mich am Anfang entschuldigen. Ich werde mich nicht so sehr auf The White Man's Burden beziehen, also was ich im Titel genannt habe, weil ich finde, wir wollen ja Veränderungen und wir müssen uns nicht ständig auf diese schrecklichen Dinge beziehen. Ich werde das nochmal rahmen. Was bedeutet eigentlich The White Man's Burden und warum wurde das so angesprochen? Genau, also in meinem Dissertationsprojekt Schwarze Weiblichkeiten zwischen Zuschreibung und Eigensinn, Rassifizierung und Subjektivierung als die andere und Strategien der partiellen Entsubjektivierung, langer Titel, versuche ich eben unterschiedliche Ebenen von Subjektivierung herauszuarbeiten. Für mich ist eine sehr bestimmende Ebene dabei die Repräsentation. Also wie sind schwarze Menschen in Deutschland repräsentiert, an welcher Stelle sind sie repräsentiert und gucke da, wie sich das auch wieder, also wie das so quasi so ein dialektischer Prozess ist. Und jetzt bei der Anfrage zu dem Vortrag habe ich mich tatsächlich das erste Mal nicht das erste Mal mit Sexualität auseinandergesetzt, aber mit Sexualität in diesem Kontext und in diesem Zusammenhang auseinandergesetzt und bin dann bei meiner Auseinandersetzung im Winter auf dieses Bild gestoßen. Moment, jetzt geht es gerade gar nicht, doch. Ich möchte es gar nicht so lange stehen lassen. Also es ist eine Kollektivkneipe in Lissabon. Das sieht man gar nicht richtig. Vielleicht ist es auch ganz gut. Also diese Kollektivkneipe hat hier hinten, dort steht eben eine schwarze, nackte Frau. Aber es ist ein linkes Kollektiv gewesen, das sich quasi Antirassismus und Antisexismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und es war ziemlich unangenehm, weil man geht hier so eine Wendeltreppe hoch. Und ich musste eben an dieser schwarzen, nackten Frau vorbeigehen Und irgendwie dachte ich, wie kann das denn sein? Also wie kann über so eine sexualisierte Darstellung, wie kann eine schwarze Frau, also unter diese ganzen, ja eigentlich doch politischen Ziele fallen? Und bin dann zu dem Schluss gekommen, also mit meinem ganzen Beschäftigen damit, dass Sexualität also ein ziemlicher Kernpunkt von Machtverhältnissen ist, die mir bis dahin überhaupt nicht so klar geworden ist. Und das würde ich gerne mit euch teilen, weil mich das echt also dann auch sehr berührt hat. Also, und zwar habe ich so für mich herausgefunden, dass Sexualität also zum einen was mit der Bevölkerung und Reproduktion der Bevölkerung zu tun hat, dann mit Geschlecht, also mit der Konstruktion von Geschlecht und dieses, also die Wechselwirkung, mit Nation, also über Sexualität wird Nation beschrieben und auch abgegrenzt, dann mit Körper, das sieht man leider nicht so gut wegen dem Licht. Moment, jetzt, genau, und natürlich nicht zuletzt, sondern eigentlich zuerst mit der sexuellen Orientierung und wahrscheinlich noch ganz viele andere Facetten. Warum das so ist, oder möchte ich jetzt mit euch ansprechen, und da Sexualität quasi das alles auf sich bezieht und da Differenzen schafft, ist Sexualität eigentlich, glaube ich, eine Kernreproduktion von Rassismus. Das war mir bis dahin nicht so bewusst, aber jetzt im Laufe der Recherche dachte ich doch, ja, okay. Also ich möchte euch kurz mit euch ins Thema reingehen, dann möchte ich mit euch einmal also einen historisierenden und machtanalytischen Blick wagen über das Sexualitätsdispositiv von Foucault. Dann möchte ich kurz mit euch ansprechen, also so eine quasi Dichotomisierung, ich versuche es nicht ganz zu machen, weiße Weiblichkeit und schwarzes Frausein habe ich es genannt. Dann möchte ich mit euch Bilder von schwarzen Frauen gestern und heute anschauen, wobei ich die Bilder nicht zeigen werde, nur also Gesichtsbilder, weil ich einfach nicht wieder in so eine Reproduktion reinkommen möchte. Und dann nochmal kurz darauf eingehen, was bedeutet hier Sexualität, weil das war die Frage, die ich an mich gestellt habe. Genau. Und dann nochmal zu schauen, was sagt Patricia Hill Collins mit Sexual Politics and the New Racism. Also wie sagt sie, irgendwie können wir Strategien in einem dagegen entwickeln. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich versuche mich zu beeilen und nicht zu schnell dabei zu reden. Okay, ich werde versuchen, in meinem Vortrag mindestens 4 Perspektiven zusammenzubringen, laut Patricia Hill Collins, auf die ich mich im Rahmen des Vortrags häufig beziehen werde, können wir nur über eine umfassende Perspektive gesellschaftliche Ungleichheit überwinden. Im Blick hat sie dabei eine rassistische und kapitalistische Gesellschaft, kommt aus der Critical Race Theory, legt sie den Fokus auf rassistische Konstruktionen. Dabei stellt sie fest, dass wir uns anschauen müssen, welche Kategorien welche Ungleichheiten hervorbringen und welche Ungleichheiten durch was verstärkt werden. Ich würde ganz kurz nochmal auf Begriffe eingehen. Wenn ich hier von Rassismus spreche, ist ja klar, dass ich über Rassismus, über den sogenannten Rassismus ohne Rassen spreche, also ohne dass es dieses tatsächlich gibt, sozusagen, aber nur die Reproduktion, die in unsere Gesellschaft eingeschrieben ist, an die ich hier andocke, sozusagen. Und wenn ich über Rassifizierung spreche, dann meint das einen Prozess oder Genau, in dem Begriff Rassifizierung steht der Prozess im Vordergrund, der quasi jemanden unter eine Rasse, unter eine sogenannte Rasse unterordnet. Und dieser Prozess wird durch das Wort Rassifizierung unterstrichen nochmal, dass es eben nicht biologisch und natürlich ist, sondern dass das passiert in einem Prozess. Was ich ganz wichtig finde, Maureen Maisha Eggers sagt, dass es auch eine identitäre Ebene hat. Wahrscheinlich ist das klar, aber ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, das passiert nicht nur einfach in der Zuschreibung, sondern dabei passiert und entsteht gleichzeitig auch eine sogenannte Identität, wenn man es überhaupt noch so nennen will. Ich beziehe mich auf postkoloniale Perspektiven. Perspektiven und weiterhin auf Perspektiven aus den Critical Whiteness Studies. Die Critical Whiteness Studies deswegen, also wichtig für mich, weil ich da sozusagen die politischen Kategorien Schwarz und Weiß kontrastieren kann und damit aufzeigen kann, wie wird Schwarz konstruiert, also ich kann nur gucken, wie wird Schwarz konstruiert, wenn ich gucke, wie wird Weiß konstruiert. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein Problem, weil ich dann tatsächlich nicht den Markierer mir anschaue, sondern quasi nur die Markierten mir anschaue. Okay, das Entstehen des Konzeptes Sexualität möchte ich zunächst aus einer historischen und machtanalytischen Perspektive betrachten, die uns Michel Foucault zur Verfügung gestellt hat. Mit einer machtanalytischen Perspektive ist es möglich, nachzuverfolgen, wie Sexualität und der Diskurs um Sexualität eine solche Omnipotenz erreichen konnte. Mit Foucault befinden wir uns beim Thema Sexualität in einem Nexus der Macht, wo der individuelle Körper in einem Zusammenhang mit der Reproduktion der Gesellschaft gebracht wird. Foucault bezeichnet den Machtkomplex, der sich auf die Bevölkerung richtet, als Biomacht und das Sexualitätsdispositiv als eine strategische Waffe der Biomacht. Mit dem Begriff Dispositiv geht Foucault über den zunächst von ihm genutzten Begriff Diskurs hinaus und beschreibt mit ihm Diskurse, Praktiken und Wahrheiten, die sich institutionalisiert haben. Wenn ich zu schnell bin oder irgendwas nicht, also wenn ich dann bitte kurz aufzeigen, dann sage ich was dazu. Genau. Der Begriff ist dem Französischen entliehen und bedeutet hier, häufig im Zusammenhang mit Militär- oder Kriegsgeschehen, eine strategische Handlung, die etwas Entscheidendes zu einer Veränderung beigetragen hat. Das Sexualitätsdispositiv beinhaltet also alle Wahrheiten, Institutionen und Praktiken, die sich ergeben haben, um Sexualität zu steuern. Foucault geht davon aus, dass das Konzept Sexualität und das Reden bzw. der Diskurs um Sexualität im Zuge der Modernitätsschwelle am Ende des 18. Jahrhunderts, also auch im Zuge des Entstehens der Klinik und des Gefängnisses, entstanden ist. Sarrazin weist darauf hin, als der Sex, als mein ganz eigener persönlicher Sex, ist dieser laut Foucault als das Konglomerat eines Triebes wie einer Identität zum Wesen des modernen Menschen gemacht worden. Diesen Sex umranken seit dem 19. Jahrhundert die Mythen des Verborgenen und Verbotenen. Er wurde zum universalen Geheimnis, zum Stück Nacht, das jeder von uns in sich trägt, das nichts mehr darstellt als einen bloßen Diskurseffekt oder andersrum. In Bezug auf unser Thema, die Naturalisierung und damit die einhergehende Identitätszuschreibung über Sexualität und also für Moment. Wichtig ist, in Bezug auf unser Thema, die Naturalisierung und damit einhergehende Identitätszuschreibung über Sexualität und die Imagination des Sexuellen. Also Foucault stellt eine Diskursexplosion fest. Im 18. Jahrhundert plötzlich, alle reden über Sexualität und Sexualität ist plötzlich das Zentrum von allem. Und zwar sprechen die Menschen nicht darüber, oder der Diskurs bezieht sich häufig auf das Wie des Sexes. Wie funktioniert der Sex und wann funktioniert der Sex wie? Und dort entsteht eine Verbindung, so beschreibt es Foucault, eine intrinsische Verbindung zwischen Sexualität und Macht. Eine solche Diskursivierung des Sexes ist nur in Zusammenhang mit dem Geständniszwang zu sehen, den Foucault eben diesen Diskursen unterlegt hat, weil er sich gefragt hat, wie kann es denn sein, dass so viele Menschen da über ihre quasi Intimitäten reden, und das erklärt er sich damit, dass irgendwann bestimmte Vorgehensweisen aus der Kirche übernommen wurden in die Medizin und die Medizin jetzt quasi die Menschen dazu auffordert, darüber zu sprechen, wie sie intim miteinander werden. Genau. In diesem Zeitalter geschehen zwei Dinge. Erstens entdeckt der moderne Staat die Bevölkerung als Ressource und beginnt damit die Förderung der Geburten und die Eindämmung der Kindersterblichkeit, die Bekämpfung der Empfängnisverhütung und der Abtreibung und der Kindsmorde voranzutreiben. Und zweitens passiert eben das, was ich eben genannt habe, der Wille zum Wissen von Kliniken, die eben über Praktiken, die aus der Kirche entliehen sind, entstanden sind. Also nicht direkt aus der Institution Kirche, sondern aus kirchlichen Diskursen oder aus dem kirchlichen Vorgehen und Anfragen, was ist dein Geheimnis, sozusagen. Dabei machen die Ärzte im ausgehenden 18. Jahrhundert Sexualität zur Ursache von allem und jedem, von der Schwindsucht der Erwachsenen bis zur Degeneration der Rasse. Die Sexualität wird für die bürgerliche Gesellschaft zum Dreh- und Angelpunkt, welcher besprochen und aus einer geheimen Nische der Intimität hervorgezerrt werden muss. Der Sex ist jenes Element seiner selbst, das es mehr als irgendetwas beunruhigt und beschäftigt hat, das alle seine Sorgen in Anspruch genommen hat und das es in einer Mischung aus Angst, Neugier, Ergötzen und Fieber kultiviert hat, sagt Foucault. Dabei spricht Foucault vier strategische Komplexe an, die dafür verantwortlich sind, dass überhaupt der Diskurs so fokussiert vorgehen konnte. Und zwar ist es einmal, der erste Komplex ist die Hysterisierung des weiblichen Körpers mit dem Positivbild der Mutter und dem Negativbild der nervösen Frau. So, habe ich's. Der zweite Komplex ist die Pädagogisierung des kindlichen Sexes, die sich vor allem am Krieg gegen die Onanie zeigt. Der dritte Komplex ist die Sozialisierung des Fortpflanzungsverhaltens durch ökonomische, medizinische und moralische Anreize zu einem verantwortlichen Handeln gegenüber dem Gesellschaftskörper. Der vierte und letzte Komplex ist die Psychiatrisierung der perversen Lust. Also es gibt ganz unterschiedliche Komplexe, die versuchen, aus unterschiedlichen Richtungen diese Sexualität in den Blick zu nehmen und das Normale von dem Anormalen zu trennen und darüber eben Bevölkerung zu steuern oder den Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsvermehrung sozusagen, ja. So, die Historikerin Anne Laura Stoller hat in ihrem Werk Race and the Education of Desire, Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things angemerkt, dass Foucault zum einen die Biologisierung der Differenz zwischen Frau und Mann nicht in seinen vier Komplexen beschreibt und zum anderen das Bild der schwarzen Frau als Kontrapart nicht erwähnt. Andrea Bührmann spricht hier in dieser Zeit von einem Geschlechterdispositiv, was entstanden ist. Also das nochmal so am Rand. Julia Hausdorff schreibt in einer unveröffentlichten Hausarbeit, in dem sie sich auf Stoller bezieht, in Foucaults Konzeption von Macht sind seine historischen Analysen der Entwicklung einer bürgerlichen Identität und der Vorstellung von Sexualität im 18. und 19. Jahrhundert zentral. Foucault vernachlässigt dabei jedoch konsequent den kolonialen Kontext, obwohl seine Studien in genau jenen Zeiträumen angesiedelt sind, in denen sich der Kolonialismus der europäischen Länder zu einem globalen Herrschaftsprinzip entwickelt hat. Damit lässt Foucault entscheidende Orte und Praxen für die Formierung eines modernen bürgerlichen Selbst und der Gesellschaftsverhältnisse und der Entwicklung der charakteristischen Machttechnologien der Moderne unberücksichtigt. Deswegen, jetzt sind wir mit dem Theorieteil vorbei, komme ich jetzt auf die rassialisierende Komponente dieser ganzen Entstehung dieses Konzepts Sexualität oder warum Sexualität so tiefe Machtwirkungen hat. Sander L. Gilman zeigt in seinem literaturwissenschaftlichen Werk Rasse, Sexualität und Seuche, Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur, wie Sexualität und Körperdarstellung schwarzer Frauen zum Objekt einer auf rassistische Absicherung zielender Anthropologie geworden sind. Schwarze Körper wurden markiert und als anders beschrieben. Ihre Sexualität wurde exotisch anders und wild dargestellt. Eine vorweggenommene Norm des heterosexuellen Begehrens wurde antizipiert und zur Norm erhoben. Gilman bezieht sich hierbei auch auf die Darstellung von Sarah Bartman, die zu dieser Zeit Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts noch mit dem kolonialrassistischen Namen Hottentotten Venus bekannt war. Wurde. Ich möchte euch gerne ein Bild von Sarah Bartman zeigen. Das ist das Bild von Sarah Bartman, was jetzt an ihrem Grab in Südafrika hängt. Es gibt ganz schlimme und schreckliche Bilder von Sarah Bartman, die ich aber hier nicht zeigen wollte und einfach quasi sie wieder sozusagen entsexualisieren. Oder nicht entsexualisieren, aber nicht die Beschränkung ihres Körpers auf ihre Sexualorgane damit wieder ein bisschen dem entgegenwirken wollte. Wie schon Sarah Bartmans Geschichte wird von vielen TheoretikerInnen als stellvertretende Geschichte für das Vorgehen im 18. und 19. Jahrhundert beschrieben. Sarah Bartman, eine geborene Khoisan, wurde in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts geboren und wuchs unter den kolonialen Verhältnissen der Kapbevölkerung auf. Sie wurde als die sogenannte Hottentotten-Venus bekannt. Zu Anfang ist sie unter prekären Lebensumständen dazu gezwungen, eine tänzerische Performance zu liefern, die sie als exotisch und wilde Frau zeigt. Die ersten Darbietungen finden in Südafrika statt, in der Sarah Bartman dazu aufgefordert wird, eine Frau darzustellen, die sich wild sexualisiert einem europäischen Publikum darstellt. Im Mittelpunkt steht ihre sexualisierte Körperlichkeit, die sich vor allem durch die Beschreibung ihrer primären Geschlechtsorgane und ihres Gesäßes als anders inszeniert. Genau. Diese Bilder, Körperrepliken und in Formalin eingelegte Körperorgane wie dem Gehirn und der Vulva existieren, weil Sarah Bartman, nachdem sie von ihrem Eigner Hendrik César nach Europa gebracht und nach ihrem Tod einer rassistischen anthropologischen Untersuchung ausgesetzt wurde. Was als Performance unter kolonialen Bedingungen und prekären Bedingungen begann, wurde zu einer rassialisierten Körperlichkeit und Leichenschändung, die über die vermeintliche Abweichung der Größe der Geschlechtlichkeit wissenschaftlich bewiesen wurde. Also wissenschaftlich oder ich lasse es einfach drin. Also ich möchte es gerne als wissenschaftlich bezeichnen, weil es damals ein wissenschaftlicher Diskurs gewesen ist. Einer ihrer Leichenschänder, George Cuvier, ein Zoologe, hatte sie während der exotisch sexualisierten Darstellung in Paris Anfang des 19. Jahrhunderts kennengelernt und hatte ihren neuen Eigner darum gebeten, sie gegen Bezahlung malen lassen zu dürfen und sie dabei als einen Typus ihrer Rasse vermessen zu dürfen. Im März 1815 wurde Sarah Bartman zu einer Vorführung in ein Museum für vergleichende Anatomie im Jardin du Roi in Paris gebracht, dessen Folgen sie nicht absehen konnte. Hier war eine private Vorführung für eine sogenannte akademische Elite bestellt worden. Sarah Bartman tanzte zunächst auch für die Wissenschaftler, doch diese bestanden darauf, dass sie sich komplett ausziehen müsse, damit eine anthropologische Messung ihrer als anders konstruierten primären Geschlechtsorgane und ihrem Gesäß vorgenommen werden konnte. Diese Begegnung erschuf die wissenschaftliche Fundierung der abweichenden Sexualität schwarzer Frauen und ihre anthropologische Beweisführung. Die gleichen Wissenschaftler sezierten Sarah Bartmans Körper am Tag nach ihrem Tod am 30. Dezember 1815. Die bestialische Leichenschändung und ihre Repliken blieben bis Anfang des 21. Jahrhunderts Bestandteil des Musée Léon in Paris. Nur unter massiven Protesten und der Intervention Nelson Mandelas wurden Sarah Bartmans sterbliche Überreste nach Südafrika überführt. An der Geschichte Sarah Bartmans lässt sich nachzeichnen, wie aus einer Darstellung in kolonialrassistischen und sexistischen Fantasien weißer Männer und Frauen hervorrief, eine wissenschaftlich fundierte, deviante Sexualisierung und Rassialisierung auf der Basis körperlicher Zuschreibungen entstanden ist. Genau. Sander L. Gilman und andere WissenschaftlerInnen im Versuch, jene Konstruktion zu dekonstruieren, beginnen dabei laut einer Kritik von Sabine Ritter den Fehler einer vereinfachten Darstellung der sexualisierten schwarzen Frau. Sabine Ritter beschreibt, dass dies eine Vereinseitigung wäre und leider auch die Gefahr einer Reproduktion berge. Vor allem der Bilder und sie stellt als letztes Bild von Sarah Bartman die Ikonografie an ihrer Grabstätte vor, in der Absicht, ihr wieder ein Gesicht zu geben und sie nicht für immer und ewig auf die Sexualisierung festzulegen. Ich muss kurz was trinken. Trotz der Ambitionen von Sabrina Ritter halte ich die Forschung von Sander L. Gilman für richtungsweisend, denn wie Patricia Hill Collins beschreibt, gibt es nun ein Bild der sexualisierten schwarzen Frau. Eine körperliche Darstellung, gerahmt von einer wissenschaftlichen Erkenntnis, die über die Jahrhunderte weiter wirkt, wie wir im Folgenden sehen werden. Interessant ist dabei, und da komme ich jetzt auf Roni zu sprechen, dass die Hottentotten, also dass damals, also Sander L. Gilman beschreibt, in The Hottentotten and the Prostitute und in Black Bodies, White Bodies in der Kunst, Literatur und Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts eine Ähnlichkeit der Konstruktion zwischen der schwarzen sexualisierten Frau und weißen Prostituierten. Beschreibbar wird dadurch, dass weiße Sexualität eigentlich anders gekennzeichnet war und die Prostituierten sozusagen aus einem weißen Verständnis ausgeschlossen waren. Die offene Darstellung von sexuellem Begehren, der offene Bezug auf sexuelle Lust und auf Nacktheit galt als triebabhängig und stand einem zivilisatorischen Projekt unvereinbar gegenüber. Mit Verweis auf Foucault und die Diskursivierung und Darstellung des Sexes in Bezug auf weiße Frauen hatte er zwei diskursive Bilder im Blick, die der Mutter und das Negativbild der nervösen Frau. Die Mutter wird dabei auf eine Sexualität hinsichtlich der Reproduktion reduziert. Die nervöse Frau hingegen, also die weiße nervöse Frau, hat eine Sexualität, die stets zu beobachten ist, weil sie psychische Erkrankungen hervorrufen kann. Trotzdem der wahren weißen Weiblichen und ihrer Ikonografie wurde Reinheit unterstellt, deren höchstes Gut die Zurückhaltung, die Moral und die Sichtbarkeit war. Zumindest war dies das Ziel. Jasmin Scholle schreibt hierzu, während zu Beginn des 19. Jahrhunderts allein der Blick auf das Knie einer weißen Frau als unanständig galt, fanden im Gegensatz dazu ethnologische Postkarten und Bücher Verbreitung, die schwarze Frauen mit unbekleidetem Körper und in aufreizenden Posen zeigten. Sicherlich sind hier Diskurse und Darstellungen ambivalent und auch mehrdeutig und Frauen nicht nur über ihr Weißsein bebildert, sondern auch von klassistischen und anderen Zuschreibungen betroffen. Jedoch kann ausgemacht werden, dass das oben beschriebene Bild von Reinheit, Zurückhaltung und Keuschheit einem Idealbild galt, einer Idealzuschreibung, deren Abweichung die Darstellung schwarzer Körper markierte und stabilisierte, schreibt Annette Dietrich. Deutlich wird diese Darstellung auch in den Diskursen über Reinlichkeit, sogenannte Vorbeugung von Mischehen und der sogenannten Reinhaltung der Kultur, die von weißen Frauen betrieben wurde, die eine koloniale Bestrebung im 18. und 19. Jahrhundert unterstützten und sich dabei eine Machtbeteiligung versprachen. Die offene Darstellung von Sexualität und abweichender Sexualität gestattete aber nicht nur eine rassialisierende Festschreibung einer devianten Sexualität, sondern sie bot auch die Legitimation für gewaltvolle Sexualakte, um kolonial-rassistische Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Toni Morrison beschreibt beispielsweise in ihrem Roman Beloved, wie auf ekelhafteste Art und Weise abgesichert wurde, dass sogenannte Sklavinnen in den heutigen USA weitere versklavte Kinder zur Welt brachten und somit eine ökonomische ökonomische Produktion gesichert wurde. Die Aussage der Bürde des weißen Mannes ist dabei, die in Anführungszeichen wilde schwarze Frau zu bezähmen, ihr eine Kultur zu vermitteln und sie vor dem noch wilderen und noch mehr sexualisierten oder auf eine andere Art und Weise sexualisierten schwarzen Mann zu schützen, dessen hypersexualisierte und gewaltvolle Darstellung bis heute wirkt. Okay. Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass Sexualität hier einen Siedepunkt darstellt, über den rassistische Festschreibung, kulturelle Zugehörigkeit, nationale Identität, Legitimation von Gewalt und Herrschaftsverhältnissen und die Stabilisierung der eigenen weißen Identität erfolgte. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, die Bilder wollte ich eigentlich auch nicht zeigen. Ich komme nämlich jetzt, wenn es bisher noch keine Fragen gibt, dann würde ich gerade weitermachen. Genau. Ich würde eben jetzt zu Diskontinuitäten, Bilder von schwarzen Frauen gestern und heute kommen. Doch zurück zu Sarah Bartman und der Darstellung schwarzer Frauen. Wie oben beschrieben, zieht Patricia Hill Collins Sarah Bartman als Urfigur und zeichnet nach, wie sich die sexualisierte Darstellung schwarzer Frauen von Beginn des 18. Jahrhunderts bis heute verfestigt hat und Linien der immer gleichen Diskurse zu erkennen sind. Um diese Diskontinuitäten in der Bebilderung und im Diskurs zu zeigen, gehe ich im Folgenden auf die Schlaglichter ein, die Patricia Hill Collins vorstellt. Sie schreibt, 2001, die Karriere von Jennifer Lopez geht in schwindelerregende Höhen. Dies geschah, nachdem sie die Rolle der Selena in einem Film darstellte. Neuigkeiten von J-Lo gibt es überall zu lesen. Speziell die Beziehung zu Puff Daddy, einem schwarzen Rapper, ist Teil der Diskussion. Jetzt, one special feature of Lopez routinely makes the news. Her seemingly large bottom. Recognizing its value, it is rumored that Lopez insures her Botox for $1 million, schreibt Patricia Hill Collins. 2000, das Foto von Destiny's Child zeigt drei junge Frauen, die in einem knappen Tierhaut-Bikini fotografiert sind. Sie verkaufen sich als unabhängige Frauen, die nach ihrer Single, I'm a Survivor, die sich ihrer weiblichen Power bewusst sind und es schaffen werden. In their highly popular songs Bootylicious, written by Beyoncé, they refer to their butts as jelly and ask, can you handle it? 1925, Josephine Baker aus einer armen afrikanisch-amerikanischen Familie stammend, zieht nach Paris. Sie wird ein Star in der amerikanischen Produktion von La Revue Nègre. Die Darstellung, die oben ohne und nur mit einem Röckchen aus Bananenblättern bekleideten Frau, wurde zur Sensation in Paris. Josephine Baker wollte nicht zurück in die USA, weil sie dort nur die Möglichkeit der Darstellung einer Mami hatte, deren Rolle sie nicht wollte. Also Mami ist auch quasi ein anderes Stereotyp von schwarzen Frauen, was sich in den USA ganz stark aus der Sklaverei heraus bis auch in die heutige Zeit transformiert hat. Sarah Bartman wird in einem Käfig, also 1815, Sarah Bartman wird in einem Käfig vorgeführt. Sie muss sich wild und animalisch zeigen. Der Höhepunkt der Show ist die Entblößung ihrer Geschlechtsteile und ihres Gesäßes. In allen Fällen wird eine als wild und animalisch präsentierte Sexualität dargestellt. Expressed via an ever-changing yet distinctive constellation of sexual stereotypes in which Sarah Bartman's past frames J-Lo's present, this association of sexuality with black women helps create ideas about racial difference. Das Stereotyp der sexualisierten schwarzen Frau lebt weiter und stabilisiert Herrschaftsverhältnisse auf einer weiteren Ebene, der digitalen Welt. Sarah Bartman war zu ihrer Zeit sicherlich sehr vielen Bedingungen unterworfen, die es hervorbrachten, dass sie sich aus dieser Situation nicht leicht befreien konnte. Eine Situation, die ohne ihr wissentliches Wissen ein Stereotyp über sie hinausgehend erschaffen hat. Josephine Baker, die nur aufgrund des vorhandenen Stereotyps daran anknüpfen konnte, sah es in mancherlei Hinsicht als Befreiung, nicht mehr nur die Mami spielen zu müssen. Ich zeige vielleicht mal kurz die Bilder. Ich weiß nicht, man sieht es kaum, ne? Das ist eben dieses Cover von diesem von der CD Bootylicious. Man kann es überhaupt nicht sehen. Von Destiny's Child und das ist einfach das Gesicht von Jennifer Lopez. Aber wenn man den Namen Jennifer Lopez bei Google eingibt und Bilder sucht, dann bekommt man tatsächlich zuerst irgendwelche, also Darstellungen von ihr, die sehr sexualisiert sind. Genau. Also ich finde es auch immer interessant zu gucken, okay, was wird denn angefragt, und das sieht man dann bei Google ganz deutlich, was kommt zuerst. Destiny's Child und J-Lo maximieren ihre Gewinne über den Rückgriff auf dieses Stereotype, was vermeintlich auch als unabhängig stilisiert werden kann. Trotzdem werden rassialisierte und sexualisierte Zuschreibungen weitergeschrieben und haben ihre Konsequenzen. Noch einmal zurück eben zur Ausgangsfrage. Was bedeutet hier Sexualität? Und ganz kurz wollte ich euch noch die Bilder von Josephine Baker und eben Sarah Bartman vorstellen. Und auch bei Sarah Baker ist es so, sobald man eine Bildersuche eingibt bei Google, erscheint sie eben in diesem Bananenröckchen. So, und es hat ein bisschen gedauert, bis ich eben dieses Bild gefunden habe von Josephine Baker. Genau. Also, was bedeutet hier also Sexualität? Sexualität bedeutet, mit Patricia Hill Collins gesprochen, Sexual politics can be defined as a set of ideas and social practices shaped by gender, race and sexuality. Dieses Set of ideas und die daraus folgenden sozialen Praktiken funktionieren auf mindestens drei Ebenen. Erstens, bezogen auf die Selbstwahrnehmung schwarzer Menschen, Bilder und Imaginationen, die aus diesen Ideas entstehen. Sie beeinflussen eben die Eigenwahrnehmung. Sie beeinflussen die Wahrnehmung schwarzer Menschen untereinander. Und nicht zuletzt, sondern ich glaube relativ ganz am Anfang, beeinflussen sie die rassifizierende und rassifizierte Wahrnehmung weißer Menschen von schwarzen Menschen. In seiner Praxis und den Auswirkungen analysiert Hill Collins Sex als Entität, okay, jetzt nochmal auf Englisch, that is manipulated within each distinctive system of race, class and gender oppression. Also sie beschreibt dieses, dass Sexualität in jedem Machtverhältnis drinsteckt, so dass sie zum Beispiel sagt, dass in einem Genderverhältnis eben Vergewaltigung als ein Punkt der Machtsicherung da drin ist oder in einem Verhältnis von Kindern und Erwachsenen oder beziehungsweise ja von ist es auch in einem genderspezifischen Verhältnis auch Kinderprostitution und so ist Sexualität häufig etwas, was in jedem Verhältnis, in jedes Machtverhältnis so eingeschrieben ist, dass es zum Machterhalt auch genutzt werden kann. So, bei allem Schönen, was dabei auch rumkommt. So. Sexualität betrachtet sie außerdem aus der Perspektive, dass es eine spezifische Konstellation sozialer Praktiken ist und die Unterdrückung absichert. Sexualität wird außerdem aus der Perspektive betrachtet, die eben zeigt, dass die Gesellschaft eben auf eine Heteronormativität aufgebaut ist und dadurch auch wieder ganz unterschiedliche Machtkonstruktionen und Herrschaftsverhältnisse aufrechterhält. Also auch diese ganzen Bilder über schwarze sexualisierte Frauen, das sind natürlich, also die werden immer aus einer heteronormativen Imagination entworfen und nicht aus einer queeren Perspektive oder sonst wie. Ich bin gleich fertig. genau, okay. Was ist zu tun? Ich wäre jetzt beim letzten Punkt. Also Patricia Hill Collins begreift New Racism als einen Rassismus nach der rechtlichen Ungleichheit, die durch die Civil Rights Bill angegriffen wurde. Also das ist quasi der sozusagen alte Rassismus und der neue Rassismus ist jetzt eben etwas, was eben nach dieser Dekade kam. Auf der Grundlage einer kritischen Theorie und bezieht sich daher mehr auf die Märkte und Kapital. Das ist so mit in ihrem Denken drin und was ich auch ganz interessant finde, weil sich da eben diese Bilder reproduzieren und so schnell reproduzieren, dass man gar nicht hinterherkommt. Rassismus wird von ihr und anderen TheoretikerInnen in Rassismus vor und nach der rechtlichen Gleichstellung unterteilt. Modern Racism kann mit Valerie Betts auch als eine Form verinnerlichter Rassismen beschrieben werden, die sehr subtil zum Ausdruck kommen. Und an dieser Stelle setzt Patricia Hill Collins mit einer Forderung nach Sexual Politics ein, also genau auf dieser Ebene über, ja doch, also sozusagen über ein Political Action zu wirken und direkt auf Ebenen der Repräsentation und der sexuellen Repräsentation zu wirken. Oder die zumindest auch in Rassismusanalysen mit einzubeziehen. Genau, sie fordert ein, dass Rassismus und rassistische Stereotypisierungen auch mit Analysen der Sexualitätsdarstellung und Konstruktion begegnet werden müsste, um Rassismus einer darüber konstruierten Norm der Heterosexualität zu begegnen. Ich mache jetzt noch ein kurzes Fazit und versuche das nochmal zusammenzufassen. Und dann würde ich gerne mit euch in eine Diskussion kommen. Also, mit dem Sexualitätsdispositiv konnte ich zeigen, dass Sexualitätskonstruktionen und Bilder direkt mit Rassismus einhergehen. Also, dass quasi Sexualität ein Siedepunkt oder ein Nexus oder wie man kann es einfach ein kraftvoller Machtpunkt nennen, weil ja damit eben Bevölkerung reproduziert wird und damit eben wieder Bilder und Imaginationen einhergehen. Wer sollte diese Bevölkerung nicht mit reproduzieren? Wer sollte da nicht beteiligt werden? Und deswegen auch quasi der Kern oder denke ich mit einer der Kerne. Das Stereotyp, was über Sarah Bartman entworfen wurde, findet sich noch heute in kapitalistischen und also in der kapitalistischen Welt und es findet sich ganz verstärkt auch in der kapitalistisch-digitalen Welt wieder, die sehr stark durch Bilder lebt. Genau. Genau. Und diese Repräsentationen, so erfahre ich es immer wieder in Workshops oder in Gesprächen mit anderen Schwarzen, wirken auf schwarze Menschen zurück oder auf die Positionierung schwarzer Menschen in Deutschland. Und das ist quasi der Punkt, an dem meine Forschung sozusagen ins Spiel kommt, wo ich schaue irgendwie, okay, wo setzt hier eine Subjektivierung an, wo fühle ich mich repräsentiert und in welcher Art und Weise fühle ich mich repräsentiert und welche Subjektposition kann ich denn durch diese Repräsentation eigentlich einnehmen oder habe ich die Möglichkeit, mir vorzustellen, Bundeskanzlerin zu werden oder habe ich eher die Möglichkeit, mir vorzustellen, Kellnerin zu werden, was sehr stark ja auch mit Repräsentationen zu tun hat. Genau. Und weiter daran anknüpfend, um weiter da zu denken, denke ich, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass Rassismus eben nicht mehr über rechtliche Situationen oder nicht mehr so stark über rechtliche Situationen vertreten ist oder rechtliche Ausgrenzungen oder sonst wie, sondern ganz fein und ganz subtil ständig immer wieder vorhanden ist und in diesen Bildern eigentlich immer wieder reproduziert wird. Wir also tatsächlich von einer Verinnerlichung von Rassismus sprechen müssen und nicht mehr auf also diese Political Action ist da quasi auf der Ebene von, wir müssen das auf einer bestimmten Ebene rechtlich angehen, nicht mehr ganz so relevant wie vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren, sondern das sich jetzt gedreht hat und wir aber über unsere Vorurteile, Bilder im Kopf eben auch agieren und die wiederum unsere Subjektivität steuern. Okay. So, das war's.